Bremen 2 Gesprächszeit.
Zu Gast ist heute Prälat Peter Kossen, der sich als furchtloser Kritiker der Fleischbranche einen Namen gemacht hat. Und das nicht erst, seitdem sich Schlachthöfe in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu Corona-Hotspots entwickelt haben. Im März 2019 war der katholische Pfarrer aus Lengerich im Tecklenburger Land schon einmal zu Gast in der Gesprächszeit. Damals hat er uns Einblicke in die Strukturen der Fleischbranche gegeben und uns von seinem Engagement erzählt, den zumeist aus Rumänien und Bulgarien stammenden Arbeitsmigranten zu ihrem Recht zu verhelfen. Einen Teil dieses Gespräches wiederholen wir heute. Wir kommen aber natürlich auch auf die aktuelle Situation zu sprechen, auf den Corona-Ausbruch in nordwestdeutschen Schlachthöfen und auf die Frage, was Politik und Verbraucher tun können, um solche Zustände zu verhindern. Mein Name ist Christian Erber. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Dass wir hier über ein äußerst heikles Thema sprechen, wurde schon im März 2019 deutlich. Damals hat Peter Kossen von einem Mafia-ähnlichen System gesprochen, das solche Zustände ermöglicht. Meine Eingangsfrage an ihn war, wie er diese harten Worte begründet.
Weil das Geschäft, das dort mit Menschen betrieben wird, auf Kosten dieser Menschen, das ist, was sonst auch die Mafia macht, Menschenhandel, Erpressung, Drogenhandel, also Dinge, die im Grunde außerhalb dessen sind, was wir in einem Rechtsstaat dulden können. Die Fleischindustrie macht sich den Menschenhandel zunutze, um Leute einzusetzen, die letztlich wehrlos sind, die hier zu uns kommen und dann diese schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingungen vorfinden und dann auch oft gefangen sind in einem System. Also ich halte den Begriff Mafia dafür sehr angebracht.
Ja, Mafia-Gruppierungen sind ja auch bekannt dafür, dass sie ihre Gegner einschüchtern, unter Druck setzen. Das ist ihnen vor einigen Jahren auch schon passiert, nachdem sie die Arbeitsbedingungen in vielen Schlachthöfen mit einer Predigt gegeißelt hatten. Was ist am Tag bzw. am Morgen darauf geschehen?
Vor meiner Haustür fand sich ein Tierkadaver, ein Kopf eines Kaninchens mit einem Fell. Und in der Zeichensprache der Mafia ist das ein deutliches Signal, eine deutliche Drohung.
Ein Gruß, haben Sie es, glaube ich, damals so interpretiert von der Fleischbranche, so sagen. Wenn es tatsächlich ein Einschüchterungsversuch der Fleischmafia war, dann hat sie ihre Wirkung verfehlt, denn Peter Kossen hat sich weiter engagiert, den Finger in die Wunde gelegt. Und die aktuellen Entwicklungen mit massenhaften Corona-Infektionen in den Schlachthöfen von Westfleisch und vom Unternehmer Clemens Tönnies geben ihm offensichtlich recht. Die Arbeitsbedingungen und der Reformbedarf in der Fleischindustrie ist unser Thema in der nächsten Stunde, hier auf Bremen 2. Schweinegürtel wird das Oldenburger Münsterland im Volksmund genannt, denn nirgendwo in Deutschland ist die Dichte an Geflügel-, Schweine- und Rinderzuchtbetrieben so hoch wie in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Die Region hat es dadurch zu Wohlstand gebracht. Doch nicht alle Menschen partizipieren davon. Im Gegenteil, in den vergangenen Monaten haben die Medien ausführlich darüber berichtet, wie die Menschen, die als Werksverträgler in den Schlachthöfen schuften, regelrecht ausgebeutet werden und dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert sind. Prälat Peter Kossen kritisiert das seit vielen Jahren. Bevor er 2017 leitender Pfarrer in Lengerich wurde, war er einflussreicher Kirchenmann im Landkreis Vechta, als Stellvertreter des dortigen Weihbischofs. Schon damals sprach er in einer öffentlichen Predigt von moderner Sklaverei. Ich habe ihn gefragt, wie er überhaupt auf dieses Thema aufmerksam wurde.
Es gab einige Hinweise, zum Beispiel von Sozialarbeiterinnen des Sozialdienstes katholischer Frauen, die Frauen aus Rumänien und Bulgarien beraten haben, begleitet haben, die durch eine ungewollte Schwangerschaft auf einmal aus allen Netzen herausfielen. Das heißt, sie verloren ihre Arbeit, zeitgleich auch ihre Wohnung und damit eben jegliche Absicherung, fanden sich ohne Geld, ohne alles vor. Die gleichen Sozialarbeiterinnen erzählten mir dann auch, sie wüssten von Fällen, wo das gleiche Bett im Schichtbetrieb benutzt wird, also 8 Stunden. Das war mir fremd, dieses Phänomen. Ich kannte es aus dem Geschichtsunterricht, industrielle Revolution, aber dass es in unseren Tagen auch noch Orte gibt, wo das so der Fall ist, wo Menschen so leben, das war mir neu. Dazu kamen Beobachtungen von einem Großschlachthof im Kreis Cloppenburg, wo mir einer der Fleischbeschauer sagte, sie müssten mal sehen, wie hier die Leute schikaniert werden. Sie müssten mal sehen, wie die Leute wohnen. Es gab so verschiedene Mosaiksteinchen. Und dann bin ich angefangen, darauf aufmerksam zu machen, das zum Thema auch von Predigt zu machen. Und dann bekam ich ganz viele Informationen, die sich zu einem Bild vervollständigten.
Wir reden ja grundsätzlich von Werkvertrags- bzw. Leiharbeitern. Wie sieht das denn dann in der Praxis konkret aus? Unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen in den Schlachthöfen?
Viele der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitnehmerschutzbestimmungen, die wir in Deutschland kennen und auch für uns selbst in Anspruch nehmen würden, wie geregelte Arbeitszeiten, geregelte Urlaubszeiten, geregelter Lohn, Vertretung durch Betriebsräte oder Ähnliches. Alles das kommt nicht zum Tragen. Das ist einer Willkür, auch einer Ausbeutung gewichen. Faktisch ist es so, dass die Leute, die als Werkvertragsarbeiterinnen und Arbeiter in den Großschlachtereien arbeiten, 10, 12 Stunden am Tag arbeiten, oft 6 Tage in der Woche oder sogar 7 Tage. Wenn Sie bei einem rumänischen Unternehmen beschäftigt sind in der Entsendung, dann haben Sie keinen Anspruch auf irgendeinen Tag Urlaub im Jahr. Und das sind keine Einzelfälle, bedauerliche Einzelfälle, wie es manchmal bezeichnet wird, sondern das hat richtig Struktur und System.
Zum Teil mit Stundenlöhnen, wenn man das abrechnet, weil denen ja auch dann, ich glaube, wenn sie Fehler machen, dann also auch noch Strafen aufgebrummt werden, 4, 5 Euro die Stunde.
Sowas. Ja, das ist immer noch so. Wir haben natürlich einen Mindestlohn, wenn die Finanzkontrolle Schwarzarbeit das...
Auf dem Papier zumindest. Ne?
Genau, es wird nachgeprüft, aber dann hat man 160 Stunden, die nach Mindestlohn bezahlt worden sind. Faktisch haben die Leute dann aber vielleicht 250 oder sogar 300 Stunden gearbeitet. Dann sind sie oft bei dem gleichen in der Behausung, bei dem sie auch angestellt sind. Dann wird ihnen eine horrende Miete abgezogen. Für den Transport zur Arbeitsstelle wird Geld abgezogen, für das Werkzeug oft noch, für die Benutzung des Pausenraumes. Und im Endeffekt kommt da wieder ein Stundenlohn von 4,50 Euro dabei raus.
Was war bei Ihnen so die schlimmste Geschichte, schlimmste Schicksal, von dem Sie gehört hatten?
Mein Bruder ist Arzt, der hat eine Dorfarztpraxis in Goldenstedt im Landkreis Vechta. Der beschrieb den Fall, und das war auch kein Einzelfall, von jemandem aus einer Reinigungskolonne, von einem Großschlachthof in Lohne, der am ganzen Körper übersät war mit schwersten Verätzungen und ihm dann beschrieben hat, es gäbe Schutzkleidung, ja, die wäre aber defekt und auch nicht zureichend. Und alle Leute seiner Kolonne hätten diese Verätzungen. Im Grunde genommen etwas, wo eine Berufsgenossenschaft oder eine Institution Arbeitsschutz hinschauen müsste, aber es sieht de facto anders aus.
Also keine Schutzkleidung oder wenn sie da ist, dann porös, löcherig, sowas auf jeden Fall nichts, was funktioniert.
Und dass Leute dann eben auch bei minus 18 Grad arbeiten, das ist so in einem Kühllager, aber wenn dann eben die Schutzkleidung nicht da ist oder Leute dann mit Nässe dann auch noch zu tun haben. Mein Bruder beschreibt, dass oft in die Praxis Leute kommen und er schätzt sie ein, dass sie so Mitte 50 sind und er muss dann aber feststellen, dass die Leute Mitte 20 sind. Also nach einigen wenigen Jahren der Arbeit unter diesen Umständen und des Lebens unter diesen Umständen sind die Leute tatsächlich verschlissen.
Weil die hygienischen Umstände auch schlecht sind in den Unterbringungen, zum Beispiel, wenn man sich Betten teilen muss und sowas, ne, und weiß nicht, Schimmel oder sowas, Befall, das fördert dann auch Krankheiten wie Tuberkulose beispielsweise?
Das kommt dazu, mein Bruder sagt. Also die Regeneration, die absolut notwendig ist, gerade wenn man so eine schwere Arbeit macht, die ist dann schlichtweg nicht möglich, weil die Leute gar nicht zur Ruhe kommen, weil sie keine Intimsphäre haben, weil sie auch zu jeder Tages- und Nachtzeit gerufen werden können zur Arbeit und da täte es manchmal schon gut, wenn die Leute einfach mal 14 Tage ausruhen dürften, wenn er sie dann auch krank schreiben dürfte und sie das auch akzeptieren könnten. Aber all das, was so selbstverständlich scheint in unserem Land, ist alles andere als selbstverständlich in der Szene.
Ja, wenn man sich das alles anhört, kann man sich kaum vorstellen, dass Menschen so etwas freiwillig auf sich nehmen. Wie kann es trotzdem sein, dass der Nachschub an Arbeitskräften nie stockt? Also immer neue Geisterarmeen, nennen sie, herangekarrt werden. Man sollte doch denken, das spricht sich irgendwann rum, vielleicht auch in den Heimatländern.
Es spricht sich tatsächlich rum, aber die Verlockung oder die Versprechungen sind doch so 1.500 Euro und dann eine geregelte Unterbringung, eine geregelte Ernährung. Die Leute sind nach wie vor bereit, in großer Zahl junge Leute hierher zu kommen. Und wenn sie nicht mehr aus Rumänien kommen und aus Bulgarien, werden sie aus Moldawien kommen und aus der Ukraine. Ich habe den Eindruck, manchmal geht es so nach dem Motto, du hast keine Chance, also nutze sie oder nimm den Strohhalm, um dann vielleicht doch irgendwann abspringen zu können und was Besseres zu finden. Ich denke, die Hoffnung, manchmal auch die pure Not, treibt diese Menschen an.
Und dadurch, dass wir dieses Phänomen haben, dass vieles sich im Verborgenen abspielt, merkt man davon in der Öffentlichkeit auch gar nicht so viel unbedingt. Also es ist auch eine kontraproduktive Wirkung, was Integrationsfragen beispielsweise angeht?
Absolut. Die Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber auch die Unternehmen hätten eigentlich die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so Wohnung finden und integriert werden können, weil sie ja hier bleiben, keine Saisonarbeitskräfte sind. Da müsste eigentlich ein Unternehmen auch ein Interesse daran haben, die Leute gut unterzubringen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Arbeitsmigranten oft in alten Fabriken, alten Gasthäusern, Hotels, oft in Bruchbuden untergebracht sind, am Ortsrand oder irgendwo in der Pampa, sodass die Bevölkerung auch ganz gerne wegschaut und es auch gar nicht so genau wissen will. Diese Leute fristen also tatsächlich ein ganz marginales Dasein, fallen nicht weiter auf. Vielleicht, wenn sie mit dem Bus dann zum Discounter gekarrt werden, um dort ihre Habseligkeiten dann einzukaufen für die Woche. Aber es ist ein Randphänomen der Gesellschaft, obwohl es ganz viele Menschen betrifft.
Sagt mein Gesprächsgast Prälat Peter Kossen, der für seine Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche viel Zustimmung und Anerkennung bekommen hat, aber auch angefeindet wird. In welcher Form, darüber berichtet er gleich. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Die Deutschen essen zwar immer weniger Fleisch und Wurst, doch ihr Pro-Kopf-Konsum ist noch immer beachtlich. Im vergangenen Jahr lag er bei fast 60 Kilogramm, im Durchschnitt wohlgemerkt, also vom Kleinkind bis zum Greis. Das ist doppelt so viel, wie Ernährungsexperten empfehlen. Ein wichtiger Grund dafür dürfte der Preis sein, denn Fleisch ist hierzulande immer noch sehr billig zu haben, kritisieren zum Beispiel Tierschutzverbände. Das wirke sich auch auf den Umgang mit den Tieren aus. Über Tierquälerei in Schlachthöfen haben wir auf Bremen 2 schon mehrfach berichtet. Heute im Gespräch mit Peter Kossen geht es um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, wo vieles im Argen liegt. Denn das System bringt neben Leidtragenden auch Menschen hervor, für die sich solche Zustände lohnen.
Es sind natürlich die Unternehmer, die sich allerdings die Hände reinwaschen damit, dass sie sagen, wir sind nicht verantwortlich. Die Subunternehmer, die Werkvertragsnehmer bestimmen die Arbeitsbedingungen, was nur sehr bedingt stimmt. Also die Unternehmer verdienen deutlich daran, weil sie ja Unternehmerverantwortung abwälzen können auf diese Art und Weise. Dann sicherlich auch die Subunternehmer, ein hohes kriminelles Potenzial, ein krimineller Sumpf tatsächlich von Menschenhandel, der sich dort auftut. Es wird unglaublich viel Geld auf dieser Schiene verdient, eben im Menschenhandel, im Verleih von Menschen. Ein ungeheures finanzielles Potenzial, was da drin steckt. Allerdings auch der Handel ist mitverantwortlich, weil er eben dazwischen auch eine Menge Geld rausnimmt. Und im Letzten dann der Verbraucher, die Verbraucherinnen, die das Kilo Hackfleisch dann für 2,77 Euro vielleicht bekommen kann oder den Hühnerschenkel für 17 Cent für 100 Gramm. Die Verantwortlichkeiten sind also auch verteilt da.
Ja, und das alles in den Landkreisen Kloppenburg und Vechta, in denen der christliche Glaube durchaus noch eine größere Rolle spielt als in anderen Regionen, kann man ja durchaus sagen. Wie sehr schmerzt Sie das?
Wir haben eine Region, das ist ja meine Heimatregion, auch das Oldenburger Münsterland, die früher ganz arm war. Die Menschen so aus ihren Wurzeln heraus kennen durchaus Solidarität, das Zusammenhalten, den Fleiß, aber auch die Verantwortung füreinander. Und da passt es eigentlich nicht dazu, dass man das an der Stelle ausblendet, wo Menschen, die oft kein Deutsch sprechen, eine andere Kultur haben, vielleicht auch eine andere Religion, in unser Land kommen und schwerste Arbeiten tun, aber eben nicht teilhaben können, weder am gesellschaftlichen Leben noch am Wohlstand, noch an Arbeitsbedingungen, die so sind, dass man dauerhaft eben auch gut eine Arbeit leisten kann.
Kann man so weit gehen, zu sagen, im Zweifel ist der Profit dann doch wichtiger als das christliche Gebot der Nächstenliebe? Weil es verdienen ja tatsächlich auch Menschen, ganz in Anführungsstrichen normale Menschen, indem sie eben, Sie hatten das angesprochen, Wohnungen, Häuser vermieten beispielsweise?
Das scheint leider so zu sein. Ich glaube, dass da einfach Gier und Geiz eine ganz schlimme Rolle spielen und im Zweifelsfalle dann man sich damit hintut und gerne die Öffentlichkeit denken lässt. Das ist eine Win-Win-Situation, weil dann ja auch die Rumänen profitieren, was sie faktisch nicht tun. Es ist zynisch. Wenn es stimmt, dass die Leute in Rumänien auch gewohnt sind, mit mehreren Leuten in einem Zimmer zu schlafen, dann ist es da aber Familie. Dann sind es vertraute Menschen, dann sind es nicht wildfremde Menschen, die dann zusammengepfercht werden. Und vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ich glaube, jeder Mensch hat einen Anspruch auf Intimsphäre und auch auf einen Rückzugsraum. Und der ist aber in den Arbeiterunterkünften oft nicht gegeben.
Sie selbst sind 2013 erstmalig in die Offensive gegangen, damals als Stellvertreter des Weihbischofs im Oldenburger Land, als Sie die Arbeitsbedingungen einer Predigt erstmals öffentlich gemacht haben. Ja, von einer besonders heftigen Reaktion hatten wir am Anfang der Sendung schon kurz gesprochen. Am Morgen danach lag ein Kaninchenfell vor Ihrer Tür, Kopf war auch noch dran. Wie haben Sie diesen Fund damals interpretiert?
Ich habe gedacht, du musst jetzt zwei Dinge tun, das eine zur Polizei gehen und das andere an die Presse, an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe beides gemacht. Ich hatte den Eindruck, Öffentlichkeit ist der beste Schutz.
Und es gab ja auch sonst Reaktionen aus Ihrer damaligen Gemeinde und die waren nicht immer positiv, was das angeht, ne? Die Predigt, von wo bis wo ging das?
Leute haben natürlich gesagt, warum ein Theologe, warum ein Priester, warum mischt er sich in arbeitsrechtliche, wirtschaftliche Zusammenhänge ein? Hat er eigentlich die Kompetenz dafür? Wie kommt er dazu? Unternehmer haben versucht, dann Gegendruck aufzubauen, zum Beispiel eben über die kirchliche Hierarchie, über die Öffentlichkeit. Also es gab natürlich viel Gegenwind, aber damit muss man leben können. Ich habe mal gelernt, niemand sollte mehr Staub aufwirbeln, als er zu schlucken bereit ist.
Ja, aber so das Argument oder der Begriff des Nestbeschmutzers, das kam auch so nach dem Motto, der macht unsere schöne heile Welt irgendwo kaputt, ne? Oder wirft Schmutz auf unsere Gemeinde, der es ja gut geht, so gesehen.
Das wird heute noch gesagt, ja. Das höre ich immer noch wieder, auch in Diskussionen. Aber die Welt ist eben gar nicht so heil, wenn man genau hinguckt. Dann geht es einigen Leuten sehr gut damit, wie es ist, aber vielen Leuten geht es ganz schlecht damit. Und das passiert nebeneinander. Das ist eigentlich die gleiche Welt, über die wir da reden, nur dass die Durchlässigkeit nicht gegeben ist von der einen in die andere Welt hinein.
Sie sind dann Anfang 2017 von Vechta nach Lengerich gegangen, wo Sie zwar als leitender, letztlich aber in Anführungsstrichen einfacher Pfarrer in einer Gemeinde arbeiten, auch Seelsorge betreiben. Sie haben in mehreren Interviews betont, dass die Versetzung auf Ihren Wunsch zustande kam. Es wurde aber auch gemunkelt, dass die Anfeindungen, denen Sie ausgesetzt waren, Sie möglicherweise zu diesem Schritt veranlasst hätten, also eher ein Fall von weggemobbt.
Ich habe im Sommer 2015 den Bischof in Münster gebeten, mich zu versetzen, weil auch behördenintern, also mit meinem direkten Vorgesetzten damals, mit dem Offizial, gab es kein Einvernehmen in dieser Frage, in dieser für mich sehr wichtigen Frage, wie weit wollen wir als Kirche, will ich mich als Kirchenmensch engagieren für Gerechtigkeit in dieser Region, da gab es kein Einvernehmen darüber. Und ich hatte die Sorge, wenn wir uns jetzt nicht an der Stelle trennen beruflich, dann zwingen wir das System, also die Behörde, die kirchliche Behörde, die wir geleitet haben, sich da zu positionieren. Dann spalten wir im Grunde genommen die Mitarbeiterschaft und das wollte ich nicht. Und da habe ich dann angeboten, dass ich dem Bischof in Münster bitte, mich zu versetzen, wieder in die normale Pfarrseelsorge und dann auch ins Münsterland. So ist es dann auch gekommen.
Das klingt wie ein Fall von sich opfern.
Es ist eine Sache von Prioritäten oder von Gradlinigkeit. Ich war damals sehr froh, dass meine Eltern gesagt haben, man muss da auch Paul halten, man muss da eine Idee haben und letztlich dieser Idee der Gerechtigkeit auch folgen. Das heißt auch gegenüber einem Vorgesetzten muss man da seiner Linie folgen. Und das ist dann wichtiger als andere Annehmlichkeiten, die man möglicherweise an einer Stelle wie in Vechta hat. Da ist es doch gerade in meinem Beruf wichtiger, dass man geradlinig ist und konsequent.
Gerechtigkeit und Einsatz für die Schwachen war Ihnen immer schon wichtig. Gab es da ein Schlüsselerlebnis für Sie?
Direkt ein Schlüsselerlebnis nicht, wohl mein Elternhaus. Ich habe drei Geschwister. Unsere Eltern haben immer Wert darauf gelegt, dass wir die Schwächeren im Blick behalten. Also auch in der Schulklasse, als wir noch Kinder und Jugendliche waren, die Menschen einfach im eigenen Erfahrungsbereich, aber auch weltweit nicht aus dem Blick zu verlieren, die unserer Unterstützung bedürfen.
Aber auch Erkenntnisse aus der Bibel, die gehören auch dazu, ne? Also aus denen man das ableiten kann.
Ich lese das Evangelium und die Bibel insgesamt schon auch so, dass daraus sehr konkret eine Verpflichtung hervorgeht, auch politisches Handeln, auch das anwaltschaftliche Eintreten für Menschen, die keine Lobby haben. Man sagt uns, vor allen Dingen den männlichen Mitgliedern meiner Familie nach, dass wir sehr stur seien. Ich bezeichne es mal als Gradlinigkeit. Aber das ist uns schon auch vermittelt worden, eine Meinung zu haben und diese Meinung auch zu sagen. Und auch dann noch zu sagen, wenn es Widerspruch gibt und Gegenwind gibt.
Sie haben auch andere Erinnerungen, also an die Fleischproduktion. Das haben Sie auch mal berichtet in einem Interview. So nach dem Motto, schwer war die Arbeit schon immer. Aber es gab auch Zeiten, da war sie tatsächlich noch einträglich.
In meiner Kinderzeit war das so. Ein Nachbar bei uns zu Hause oder auch in der Verwandtschaft, ein Onkel, die arbeiteten im Schlachtbetrieb, im Schlachthof, machten eine ganz schwere Arbeit, aber verdienten gerade im Akkord auch richtig viel Geld damals. 5 Kinder, er war auch der Alleinverdiener und das funktionierte, weil diese schwere körperliche Arbeit gut bezahlt wurde.
Erinnert sich Prälat Peter Kossen an Zeiten, in denen die Welt in den Schlachthöfen noch vergleichsweise in Ordnung war. Seitdem hat sich vieles verändert, aus Sicht von Gewerkschaftlern vor allem zum Schlechteren. Nachdem sie jahrelang mehr oder weniger tatenlos zugesehen hat, will die Politik nun eingreifen. Und an dieser Stelle beginnt nun auch der aktuelle Teil unserer Gesprächszeit. Inzwischen haben sich deutsche Schlachthöfe zu regelrechten Corona-Hotspots entwickelt. Allein in den Betrieben von Clemens Tönnies haben sich binnen kurzer Zeit mehr als 2000 Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt. Wie Peter Kossen die Reaktionen aus der Fleischbranche und die Reformpläne von Bundesarbeitsminister Heil beurteilt, darum geht es gleich. Die deutschen Schlachthöfe, auch im Nordwesten Niedersachsens, haben sich zu regelrechten Corona-Hotspots entwickelt. Betroffen unter anderem ein Wiesenhofwerk in Wildeshausen. Wesentlich höher ist die Zahl der Infizierten in den Betrieben von Clemens Tönnies, in denen mehr als 2000 Corona-Ansteckungen dokumentiert sind. Die Landkreise Gütersloh und Warendorf haben deshalb sogar einen Lockdown verfügt, dessen Folgen sämtliche Bürger zu spüren bekommen haben. Als Tagestouristen sind sie in Niedersachsen zu Beginn der Sommerferien unerwünscht. Peter Kossen, als Sie von den ersten Corona-Fällen in Schlachtbetrieben gehört haben, war Ihnen da sofort klar, dass das epidemieartige Zustände annehmen wird?
Ja, also das war absehbar. Meines Erachtens war die Gefahr wirklich sichtbar in der Weise, wie die Menschen leben, wie sie ausgebeutet werden in der Arbeit, aber auch wie ihre Wohnverhältnisse sind. Da musste man annehmen, dass die Betroffenen, die Arbeitsmigranten, eine Risikogruppe sind. Und von daher war das leider eine Katastrophe mit Ansage.
Ja, die Arbeitsbedingungen waren ja vorher schon sehr schlecht. Darüber haben wir berichtet. Jetzt mit Corona on top sozusagen noch obendrauf. Das sind ja auch die Bedingungen nicht nur außerhalb, sondern in den Schlachthöfen selbst, die das Virus, die Ausbreitung fördern. Inwiefern?
Es scheint schwierig zu sein, dort wirklich die Schutzbestimmungen einzuhalten. Vor kurzem machte mich jemand darauf aufmerksam, die Schutzmasken, die ja unabdingbar sind, die man ja unbedingt tragen muss, den Mund-Nasen-Schutz, wenn man den 10 Stunden trägt oder 12 Stunden und diese schwere Arbeit macht, dann ist das fast nicht erträglich. Und manchmal sehen wir ja Bilder auch von Pausenräumen oder von Transportwegen, wo man deutlich ahnt oder auch erkennen kann, dass Schutzbestimmungen eben nicht eingehalten werden.
Und über das Wochenende hatte Clemens Tönnies dann ja eigens eine Pressekonferenz einberufen, sich entschuldigt und beteuert, dass ab jetzt alles anders werden soll. Nehmen Sie ihm das ab?
Nein, ihm nicht und anderen Entscheidern in der Branche auch nicht. Wenn das wirklich ernst gemeint wäre, hätte man vor Jahren schon damit beginnen müssen, diese gesundheitsgefährdenden und menschenverachtenden Arbeits- und Lebensbedingungen abzustellen. Das kann ich leider dem Clemens Tönnies und anderen Leuten so nicht abnehmen, dass das ernst gemeint ist, dass man wirklich aus der Branche heraus jetzt eine Verbesserung anstrebt.
Ja, Sie waren vor einigen Tagen auch als Gast zugeschaltet bei Frank Plassberg in der Talkshow, wo es auch um das Thema ging. Und da haben Sie eine Formulierung gebraucht, dass man die Mafia nicht mit der Mafia bekämpfen könnte sozusagen. Wie haben Sie das gemeint?
Wer sich die Mafia zunutze macht, wer mit der Mafia zusammenarbeitet, der ist selbst Mafia. Auch wenn die Entscheider sich rein äußerlich die Hände in Unschuld waschen können, ist es doch so, dass sie genau von diesem System, das mafiöse Strukturen hat, profitiert haben. Und da kann man jetzt nicht das System mit solchen Leuten reformieren wollen. Man kann nicht mit Kriminellen einen Vertrag machen über mehr Rechtssicherheit.
Sie waren vor 9 Jahren schon einmal bei uns zu Gast. Damals haben wir im Nordwestradio die Frage Schlachten für einen Hungerlohn diskutiert. Und schon damals hieß es, es muss sich was verändern. Hat es sich im Wesentlichen aber nicht. Denken Sie, dass Politik und Gesellschaft jetzt in Zeiten von Corona den Ernst der Lage endlich erkannt haben?
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe den Eindruck, dass jetzt einfach die Empörung groß ist, auch die Sorge, wenn in der Nachbarschaft ein möglicher Hotspot in Form einer Massenunterkunft, einer Sammelunterkunft ist, dann drückt es den Leuten sehr nahe, dann drückt es ihnen auf die Pelle, dann wollen Leute auch eine Veränderung sehen. Es wird jetzt öffentlich viel diskutiert, es ist eine größere Sensibilität da, aber ich bin in den letzten Jahren auch skeptisch geworden, ob so dieser Rückenwind, den jetzt die haben, die Reform wollen, ob der wirklich ausreichend wird, dass man auch an die Strukturen geht und nicht bloß im Äußeren stecken bleibt.
Ja, Bundesarbeitsminister Heil hat ja deutlich gemacht, dass er durchgreifen und das Konstrukt Werkverträge ab dem kommenden Jahr verbieten will. Reicht das, um die, wie Sie sie nennen, sklavenartigen Arbeitsbedingungen zu beenden?
Es ist ein wichtiger und ein erster Schritt, aber auch nicht mehr. Die Bedeutung liegt nicht zuletzt in der Signalwirkung. Man signalisiert damit in die Branche hinein, aber auch in die Gesellschaft hinein. Hier ist eine Branche, hier ist ein Bereich so kriminell durchseucht, dass es nur noch auf diese Art und Weise geht, dass man eben die äußeren Bedingungen, das Werkvertragswesen, das Leiharbeitswesen grundsätzlich verbietet. Das scheint mir in dieser Branche wirklich jetzt ein wichtiger Schritt zu sein, das Mittel der Wahl. Aber wir müssen das, glaube ich, etwas umfänglicher uns anschauen. Das heißt, wir müssen auch über Wohnbedingungen reden, über sozialen Wohnungsbau. Wir müssen aber auch über eine Haltung reden, die die Gesellschaft gegenüber diesen Menschen, den Arbeitsmigranten, hat oder eben nicht hat. Die Frage, wie schauen wir die an? Geben wir uns damit zufrieden, dort Menschen, eine Geisterarmee zu haben in einer Parallelwelt? Oder wollen wir da mit einem anderen wertschätzenden Blick draufschauen?
Zumal man ja wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass die Fleischproduzenten wie Clemens Tönnies das alles nicht unwidersprochen hinnehmen werden. Also rechnen Sie auch da mit Widerständen, also dass da das letzte Wort auch noch gar nicht gesprochen ist?
Ich gehe fest davon aus, dass da schon ganze Rechtsabteilungen dran sitzen, Schlupflöcher einzubauen oder Schlupflöcher zu finden, um dann im Grunde doch das alte System fortbestehen zu lassen.
Ja, es gab jetzt eine Meldung, also dass offenbar auch Politiker, namhafte Politiker auf der Gehaltsliste von Herrn Tönnies stehen sollen, in diesem Fall Sigmar Gabriel. Also der Herr Tönnies scheint ja auch gut vernetzt zu sein, um das mal so zu sagen.
Das hat sicherlich auch in den vergangenen Jahren einen ganzen Teil seiner und auch der anderen Entscheidermacht ausgemacht. Also, dass man gut vernetzt war in die Politik hinein, in andere Lobbyverbände hinein, zum Beispiel Landwirtschaft. Und das hat sicher substanzielle Reformen verhindert. Ich bin etwas erschrocken, dass Sigmar Gabriel ja scheinbar die Seiten gewechselt hat, da er sich vor einigen Jahren noch sehr deutlich über die Zustände in der Fleischindustrie geäußert hat, das eine Schande für Deutschland genannt hat. Ich habe ihm das damals geglaubt und ich glaube, er hat es auch so gemeint. Ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat, jetzt zu einem scheinbar nicht unerheblichen Lohn für Tönnies zu arbeiten.
Ja, Beratungsdienste soll er angeboten haben, wie es da heißt, zumindest von seinem Netzwerk profitieren. Gehen Sie denn auch davon aus, dass die Produzenten ihre andere Drohung wahrmachen und vermehrt ins Ausland abwandern? Also Clemens Tönnies hatte schon vor Corona Pläne skizziert, deutlich mehr Schweine in China schlachten lassen zu wollen.
Nach meinem Kenntnisstand ist die Infrastruktur, die dafür nötig ist, in diesem großen Stil Schweine zu schlachten und überhaupt Tiere zu schlachten und zu zerlegen, diese Infrastruktur ist in Deutschland fast singulär, jedenfalls was den europäischen Bereich betrifft. Man hat ja im Grunde genommen das genau umgekehrt gemacht, dass aus allen Nachbarländern die Fleischindustrie hier zusammengezogen worden ist, in den Nachbarländern quasi ausgetrocknet worden ist. Indem Deutschland lange Zeit ein Billiglohnparadies war, konnten die entsprechenden Industrien in den Nachbarländern gar nicht weiter existieren. Und man hat alles hierher gezogen. Man wird das nicht so ohne weiteres in Nachbarländer wieder exportieren wollen und können.
Sagt Prälat Peter Kossen, der sich einen Namen als unermüdlicher Kämpfer gegen das in Anführungsstrichen Schweinesystem gemacht hat. Ein Titel, der durchaus wörtlich zu nehmen ist, wie er uns gleich erzählen wird. Ein Mann der Kirche und der klaren Worte, heute zu Gast in der Gesprächszeit. Prälat Peter Kossen setzt sich seit vielen Jahren für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie ein, was ihm neben Respekt und Auszeichnungen auch unverhohlene Drohungen eingebracht hat. Verstummt ist er deshalb nicht, im Gegenteil. Am Tag nach dem Corona-Ausbruch in Reda-Wiedenbrück hatten sie dort einen Termin, allerdings nicht im Betrieb von Clemens Tönnies, sondern für eine Buchpräsentation, Titel Das Schweinesystem, in dem es um die Missstände in der Branche geht. Wie waren eigentlich die Reaktionen darauf?
Wir haben verschiedene Medien dort begrüßen können. Es ist also eine Gruppe von 11 Autorinnen und Autoren, die jeder und jede so einen Beitrag oder zwei dort eben in diesem Buch beigesteuert hat. Und wir waren ganz froh, dass es dort eben auch ein Interesse gab aus den Medien heraus, scheinbar auch aus der Öffentlichkeit heraus, sodass das Buch ganz gut präsentiert werden konnte.
Möglicherweise erleben wir jetzt ja tatsächlich das Ende dieses Schweinesystems. Vor der Corona-Krise war Clemens Tönnies Europas größter Fleischproduzent, 7.000 Mitarbeiter, 7 Milliarden Euro Jahresumsatz. Bricht da gerade ein Geschäftsmodell komplett zusammen?
Wir müssen, glaube ich, auch im Blick behalten, dass dort eben auch ein ganzer Landwirtschaftszweig daran hängt. Also auch von daher wird man schauen müssen, wie man ein System reformiert, ohne dass es große Kollateralschäden gibt. Also da stauen sich ja jetzt schon auf den Bauernhöfen die in den Ställen schon ja, schlachtreife Tiere, wenn man so will. Und deswegen kann das nicht von jetzt auf gleich ein System beendet werden. Allerdings wird man darüber nachdenken müssen und wollen, wie man da tatsächlich Zustände schafft, die für sowohl die Landwirte wie auch die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Fleischindustrie wie auch für die Gesellschaft zukunftsfähiger, nachhaltiger gestaltet werden können.
Wäre das jetzt nicht eine Chance, die Strukturen in der Branche ein bisschen dezentraler, auch kleiner, lokaler wieder alles zu machen? Also dass man nicht solche Fleischgiganten hat, wenige Anbieter mit großem Angebot sozusagen?
Das klingt verlockend und das wäre auch wirklich sehr gut, glaube ich, für alle Beteiligten. In Süddeutschland, Südwestdeutschland, da kennt man auch noch stärker den Handwerksschlachter, da kennt man noch die Metzgerei vor Ort. Hier im Münsterland oder auch in meiner Heimatregion im Oldenburger Land ist das ja kaum noch vorzufinden, eben das Fleischerhandwerk als solches. Ich glaube, es täte tatsächlich dem Markt oder auch der Branche gut, auch letztlich den Landwirten, wenn es dezentraler gestaltet werden könnte.
Wie stehen Sie persönlich eigentlich zum Konsum von Fleisch? Essen Sie selbst welches noch?
Ich esse viel weniger Fleisch. Ich esse aber auch Fleisch und das sogar auch gerne. Allerdings habe ich gelernt, da nochmal stark zu unterscheiden in der Qualität dessen, was ich da verzehre und konsumiere. Ich habe auch gelernt, wenn ich weniger Fleisch esse, das dafür aber eine höhere Qualität hat, dann wiegt das durchaus so einen täglichen Fleischkonsum auf. Also ich glaube, dass da Alternativen möglich sind und ich habe auch gelernt, dass es gesünder ist, weniger Fleisch zu essen.
Ja, wobei viele Verbraucher waren bisher der Ansicht, wenn sie Biofleisch kaufen, dann quasi auf der sicheren Seite zu sein, Fleisch aus artgerechter Haltung zu konsumieren. Das scheint aber gar nicht so einfach zu sein, denn ein erheblicher Teil der Bioware kommt ja auch aus großen Schlachthöfen wie den von Clemens Tönnies. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht, oder?
Die Auflagen für Schlachtung sind sehr hoch, sodass das für den Handwerksmetzger gar nicht so einfach ist, selbst auch zu schlachten. Viele sind darauf angewiesen, dass sie die geschlachteten Tiere in Schlachthöfen kaufen können. Und diese Schlachthöfe, das sind dann im Zweifelsfalle die Konzerne, von denen es beim Rotfleisch in Deutschland auch nur noch 5 gibt. Die teilen einen großen Teil des Marktes unter sich auf, sodass diese Art von Schlachtung kaum zu umgehen ist.
Wir sind ja jetzt wieder mitten in der Grillsaison, also wer auf Fleisch auf dem Roster nicht verzichten will, solche Zustände in der Branche aber auch nicht weiter fördern will, was sollte er oder was sollte sie tun?
Ich glaube, dass der Markt immer noch oder sowieso stark reagiert auf Nachfragen, auch auf ein sich veränderndes Konsumverhalten. Ich glaube, dass es sich immer lohnt, nochmal nachzufragen im Handel und auch bestimmte Vorstellungen zu artikulieren. Man könnte ja denken, ob ich jetzt etwas nachfrage oder nicht, das spielt nun keine Rolle, aber ich weiß, dass der Handel und der Markt sehr sensibel reagiert auf ein Konsumverhalten und wenn es sich zeigt in unserem Land, dass die Leute ein höheres Problembewusstsein haben, einen höheren Anspruch haben, auch an das Verarbeiten von Fleisch und an die Qualität, dann wird sich das auch darin widerspiegeln, dass andere Angebote geschaffen werden. Ich glaube, dass die Regionalität ein wichtiger Faktor ist. In den Regionen produziertes Fleisch ist nochmal tatsächlich kontrollierbarer. Da ist leichter darauf hinzuwirken, dass dort eben auch Standards gesetzt und kontrolliert werden, dass also praktisch auch die Landwirte vor Ort dafür belohnt werden für bestimmte kontrollierbare Standards in der Tierhaltung und auch in der Lebensmittelproduktion.
Wie hoch schätzen Sie eigentlich den Einfluss ein, den die Kirchen auf solche gesellschaftlichen Debatten noch haben? Also allein im vergangenen Jahr sind mehr als 500.000 Menschen aus der evangelischen und katholischen Kirche ausgetreten. Ist dieser Einfluss noch da in ausreichendem Maße?
Die Kirchen könnten auf jeden Fall einen größeren Einfluss ausüben, zum Beispiel dadurch, dass sie ihre Marktmacht nutzen. Die Kirchen haben Bildungshäuser, sie haben Altenheime und Krankenhäuser, andere Institutionen, für die sie einkaufen. Und wenn es dort eben feste Regeln gäbe, zum Beispiel von regional, saisonal und fair im Einkauf, dann würde das auf den deutschen Lebensmittelmarkt sicher einen großen Einfluss haben. Ich habe den Eindruck, dass die Kirchen diesen Einfluss nicht nutzen. Da ist noch viel mehr drin. Da muss man doch, glaube ich, noch viel mehr das geltend machen. Auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, auch einfach Menschen, die bereit sind, Menschenrechte und Fairness, Gerechtigkeit einzufordern. Auch da sind wir, habe ich den Eindruck, in unserem Land als Kirchen eher schwach, profillos, vielleicht auch viel zu etabliert, haben uns gewöhnt an eine Situation, von der wir selbst profitieren, eben in der bürgerlichen Gesellschaft. Und eigentlich haben wir als Kirchen das Selbstverständnis, dass wir Alternativen aufzeigen und dass wir Alternativen leben.
Sie haben im vergangenen Jahr den Verein Würde und Gerechtigkeit gegründet, der Arbeitsmigranten in der Fleischindustrie zu ihren Rechten verhelfen soll. Haben Sie Hoffnung, dass dieser Verein vielleicht bald nicht mehr benötigt wird?
Der Verein ist kein Selbstzweck. Ich wäre sehr zufrieden, wenn es so wäre. Wir haben uns vorgenommen, diese Kluft, die sich manchmal auftut zwischen den Rechten, die hier für alle gelten, auch für Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, und der faktischen Möglichkeit, dieses Recht einzuklagen, diese Kluft zu überbrücken, dadurch, dass wir den Migranten Rechtsberatung an die Seite stellen, sie ihnen anbieten, eben auch in Person eines Anwalts, einer Anwältin, die ihre Rechte bis vor Gericht geltend machen. Das scheint im Moment wirklich noch eine Riesenherausforderung zu sein, weil die Leute, die Arbeitsmigranten, genau das eben bis jetzt nicht wissen, wie sie das tun sollen. Zum Beispiel vorenthaltenen Lohn, Kündigung im Krankheitsfall und andere Dinge eben vor Gericht geltend zu machen. Und da möchten wir als Verein den Leuten diese Hilfe anbieten. Ich fürchte, dass es dieses Angebot noch lange geben muss und dass wir noch viele Treffer landen müssen vor dem Gericht, bevor dieses Geschäftsmodell uninteressant wird.
Sie haben mir bei unserem letzten Gespräch schon verraten, dass Sie Ihre Kraft und Ausdauer nicht nur aus dem Evangelium schöpfen, sondern auch durch Ihre langjährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr. Was fasziniert Sie an dieser Welt?
Sicherlich die Technik, die man als Kameradschaft gemeinsam einsetzt. Auch die Tatsache, dass man sehr kurzfristig und dann mit ganzem Einsatz sich einbringen muss, um Gefahr abzuwenden. Die Feuerwehr kommt nur, wenn sie gerufen wird. Also das ist jetzt auch kein Selbstzweck. Es geht einfach darum, ohne Ansehen der Person Gefahr von Menschen und Sachen und auch von Tieren abzuwenden. Und für mich ist einfach auch reizvoll, da brauche ich nicht vorne stehen und was Kluges sagen. Da bin ich einfach Teil der Mannschaft und da mache ich gerne mit. Und es fordert mich auch heraus, körperlich fit zu bleiben.
Haben Sie da spezielle Aufgaben? Also irgendwie, dass man Sie ganz vorne an der Wasserspritze oder so dann sieht oder eher im Hintergrund?
Ich mache eigentlich das, was im Prinzip alle tun, so im Einsatzfall. Seelsorge mache ich dann, wenn sie angefragt ist, aber ansonsten retten, löschen, bergen, schützen, was wir alle tun. Faktisch ist es sogar so hier in Lengrich, dass ich meistens auf dem gleichen Fahrzeug den gleichen Platz habe. Das heißt, es sind ja meistens ähnliche Zeiten, bis man am Gerätehaus ist und dann geht es ja der Reihe nach praktisch, wer zuerst da ist, besetzt zuerst die Fahrzeuge. Und das Fahrzeug, in dem ich meistens mitfahre, ist so ein Multifunktionsfahrzeug. Da geht es um technische Hilfe, aber auch um Löschen, wenn es ein Brandeinsatz ist. Und da ist so der ganze Querschnitt dran.
Sagt Prälat Peter Kossen, Pfarrer in Lengerich und engagierter Kämpfer für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Damit endet unsere zweiteilige Gesprächszeit mit ihm, die wir jeweils zur Hälfte im März 2019 und vor wenigen Tagen aufgezeichnet haben, also vor und während der Corona-Krise. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke auch.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Erber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Bremen 2 Gesprächszeit.